Wir hatten heute Morgen schon eine große Freude. Um 8 Uhr war seit langen Jahren wieder ein Jugendgottesdienst in der Schlosskirche, diesmal von der Evangelischen Allianz veranstaltet. Und ich freute mich an der übervollen Kirche mit jungen Leuten. Und wie ist es jetzt so schön, dass wir zusammen sein dürfen im Namen unseres Herrn. Ich hörte vorhin, dass auch eine Freizeitgruppe ihr Freizeittreffen hat vom CVJM und gerade hier ist. Wir möchten Sie begrüßen. Aber nicht nur diese, sondern Sie alle, die Sie sich heute Morgen aufgemacht haben zu unserem Gottesdienst, der unter dem Thema steht, Jesus kann Angst wegnehmen. Wir wollen miteinander singen 235, die Verse 1 bis 3. Er reißt dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Wir wollen beten. Herr, du kennst alle unsere Ängste. Du weißt, wie sie uns entnerven, wie sie uns fertig machen und wie wir diesen Ängsten gar nicht entgegenwirken oder sie gar steuern könnten. Aber du bist der Herr über alles. Und du kannst Angst wegnehmen. Und wir kommen heute Morgen zu dir, damit du uns deinen Frieden gibst. Reiß uns heraus aus dem Rachen der Angst. Gib uns deine Ruhe, deine Geborgenheit. Und rede jetzt zu uns durch dein Wort, damit wir Befreiung durch dich erfahren. Und so wollen wir dir auch jeder für sich in der Stille alle die Ängste sagen, die uns so bedrücken. Herr, dir sei Dank, dass du uns Furcht wegnimmst. Amen. Ich lese als Schriftlesung aus dem 22. Psalm, der Psalm, der Jesus noch im Leiden und in der großen Todesnot begleitet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spotter Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sperren, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Und sie sagen, er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub, denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Wir singen das Trostlied Philipp Friedrich Hillers. Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. 304, alle vier Verse. Lese aus Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Und Jesus stieg ins Boot, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von den Wellen überspült wurde. Doch Jesus schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn und sagten: Herr, hilf, wir verderben. Da sagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so ängstlich? Und er stand auf und herrschte den Wind und das Meer an. Da entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was ist das für ein Mann? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Nimm du unsere Angst weg. Amen. Über nahezu alle Gebiete kann man heute freimütig reden. Was gibt es noch, wo wir rot werden würden? Doch eigentlich nichts mehr. Doch, es gibt noch ein Thema, über das man nicht redet. Und das ist über unsere Ängste. Mit wem haben Sie eigentlich in den letzten Tagen über Ihre Ängste reden können? Und wenn Sie mit jemand gesprochen hätten, hätte der Sie überhaupt ernst genommen? Hätte er nicht gleich gesagt, oh, mach doch keine Sprüche, das kann doch nicht wahr sein. Hast du wirklich Angst? Reiß dich mal zusammen, komm, ist doch gar nicht der Rede wert. Andere lachen und gehen über unsere Ängste hinweg. Dabei sind wir alle von der Angst gepackt und von der Angst geschüttelt. Die Angst überfällt uns und die Angst hat uns ganz fest. Es sind ja keine Angstgefühle. Wenn das nur Gefühle wäre, dann könnten wir diesen Gefühlen mit Pillen beikommen. Die Angst, die hat ja immer handfeste Gründe. Das sind ja Tatsachen, die uns ängsten. Das sind ja Dinge, die man einfach nicht leugnen kann, sonst könnte man sie mit einem Witzchen übergehen. Aber hinter der Angst stehen Tatbestände. Wer rückt die denn weg? Und das Schlimme ist, dass wir alle ein Doppelleben führen. Ich führe ein Doppelleben. Wir machen nach außen, wie wenn wir alle diese sicheren Persönlichkeiten wären. Wie wenn wir das alles meistern könnten, was auf uns zukommt. Nun gut, über Krankheitsängste darf man heute reden, das ist salonfähig geworden. Aber welcher Mann in hoher Position kann sich's erlauben, davon zu reden, dass er Angst hat, ob er überhaupt noch die Anforderungen leisten kann? Das wäre ja sein Ruin, wenn er drüber reden würde. Wie wir oft Angst haben, ob wir überhaupt mit uns selbst noch fertig werden. Ob wir all das noch steuern können, was in uns selbst los ist. Und dann ist das Furchtbare, sobald man die Ängste verdrängt hat, das ist immer so, wenn man was verdrängt und nicht ernst nimmt, dann kommt das plötzlich wieder. Im Augenblick hat man es weg und verstärkt mit neuer Wucht, liegt das eines Tages auf dem Tisch. Und das sagen ja die Fachleute, die verstehen mehr davon, dass unsere Generation furchtbar von Ängsten geplagt sei, dass das Ursache so vieler seelischer Erkrankungen sei, weil wir es immer wieder weggeschoben haben und dann plötzlich ist unsere Seelenkraft viel zu gering. Wie sollten wir denn das alles auch meistern können mit diesen Ängsten, die uns umgeben, die uns umringen? Die Angst, die kommt ganz von allein. Und man spürt sie in körperlichen Symptomen, ob man will oder nicht. Man lächelt vielleicht selbst drüber und sagt, ich will es gar nicht wahrhaben. Und dann auf einmal geht der Puls hoch und das Herz schlägt fest und der Atem geht stoßweise. Und die ganze psychische Konstitution und die physische Konstitution, die ist davon geprägt. Wir haben das vorhin in dieser unheimlich lebensnahen Beschreibung des Psalmes 22 gehört, wo die Zunge am Gaumen klebt, wo der Mund austrocknet vor der Angst. Das ist biblische Realität, wo niemand heute mehr darüber redet, dürfen wir heute Morgen und müssen von der Angst reden. Und das möchte ich tun an dieser großen, Ihnen allen bekannten Erzählung vom Sturm auf dem Meer. Und ich will drei Fragen an dieser Geschichte stellen. Warum treibt Jesus seine Jünger in den Sturm? Das verstehe ich nicht. Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Jesus ist doch schließlich allmächtig und er ist doch allwissend, wie so viele in unseren Diskussionen immer wieder argumentiert haben. Er müsste doch eigentlich, ja natürlich müsste er, wenn er doch das Ding voraussehen könnte, dass da ein Sturm im Anzug ist. Ja, jetzt sind wir mittendrin. Das ist ja gerade eine Eigenart Jesu, dass er nicht um die Stürme herumgeht. Jetzt verstehen Sie viele Dinge Ihres Lebens erst besser. Das war nie der Weg Jesu, Sie abseits alle Tage herrlich und in Freuden zu führen. Jesu Weg geht durch die schlimmsten Stürme hindurch. Jesus stieg in ein Boot und die Jünger folgten ihm. Wer mit Jesus geht, muss durch die Stürme dieser Welt hindurch. Und wenn Sie wissen wollen, was das ist, vielleicht haben Sie das einmal irgendwo im Film gesehen, was Stürme sind. Wir leben ja hier so zivilisiert in einer Welt, in der es kaum mehr Naturkatastrophen gibt, die wir selbst erlebt hätten. Wer draußen einmal in der Nordsee einen dieser furchtbaren Stürme erlebt hat. Wer irgendwo einmal in Seenot war, einen Bericht gehört hat, wo harte Männer um ihr Leben ringen und wissen, jetzt sind wir am Ende, jetzt geht's nichts mehr. Es sitzen manche da, die haben das vielleicht durchlitten noch in den Kriegsjahren, in der Flucht oder irgendwo, wo man in dieser letzten Grenze war, wo man spürt, jetzt geht's um alles. Diese Fischer, da waren ja einige unter den Jüngern, die hatten Erfahrung auf dem See und die sagten, das kann ja alles nicht schlimm sein. Aber als diese Wellen anfingen, da sagten sie, jetzt geht's um alles. Eine ganz wichtige Erfahrung unseres Glaubens. Jesus führt uns mitten in die Stürme hinein. Und wer mit Jesus geht, der kommt an die Grenzen seiner Kraft. Der erlebt, wie in dieser Welt Mächte los sind, mit denen wir gar nicht mehr ringen können. Wo man zuerst noch meint, das könnte man steuern. Liebe Freunde, ich muss jetzt ein Wort sagen. Es tut mir immer leid, wenn ich hier Ihnen etwas wehtun muss. Ich habe gestern Abend so noch am Fernsehapparat geknipst und höre so ein Wort zum Sonntag. Und da kommen so Worte, wir müssen glaubwürdiger leben. Habe ich gedacht, Mann, wie kannst du sowas sagen? Wir müssen glaubwürdiger leben. Hast du in deinem Leben noch nie erlebt mit Jesus, dass wir gar nicht mehr glaubwürdig leben können? Ich hasse diese Sprüche, wenn wir das Evangelium zu einer Gesetzesbotschaft machen. Wenn Leute sagen, du musst eben treu leben und gehorchen und du musst dich um die Sozialnöte kümmern. Wer mit Jesus geht, der kommt in Stürme, wo er merkt, ich kann das gar nicht machen. Da vergeht uns das Gesetzeschristentum. Da kann man gar nicht mehr die schönen, tollen Sprüche machen von der Religiosität und vom glaubwürdigen Christentum. Das ist doch schon längst bei uns unmöglich geworden. Das können die noch machen, die nicht mit Jesus gezogen sind. Aber wer mit Jesus gegangen ist, der stößt an die Grenzen seiner Kraft. Die Jünger haben lang reden können, wie man die Stürme der Welt meistern muss. Als sie draußen im Kahn lagen und der Sturm um sie herum tobte und das Boot mit Wellen überspült war, da kam kein Spruch mehr über ihre Lippen. Wir wollen uns hüten vor einem Christentum, das fortwährend den Menschen Anweisungen gibt, was Menschen machen müssen. Das ist doch nicht unser Glaube. Der Stolz zerbricht, der Mut zerbricht, die Kraft zerbricht. Das Vermögen ist nicht mehr da und wir sind am Ende unserer Kraft. Das ist eine Eigenart, wie Jesus seine Leute führt. Und wir wollen das heute Morgen zur Kenntnis nehmen. Jesus führt uns nicht um die Ängste herum, führt uns nicht um diese drohenden Stürme herum, sondern mitten hinein. Und wenn es einer immer noch nicht glauben will, dann sage ich es Ihnen, Jesus wird Sie in die Höllenängste hineinführen. Vielleicht haben Sie das noch nie gekannt. Dann müssen Sie ein Stück Ihres Christenweges gehen, um erst zu spüren, wie schwach wir sind und wie klein wir sind vor den Versuchungen der Finsternis. Da vergeht uns Hören und Sehen. Das lernt man erst an der Seite Jesu. Und nun die zweite Frage. Wo ist nun dein Glaube? Wo ist nun dein Glaube? Jesus hat seine Jünger gefragt. Was ist denn los mit euch? O ihr Kleingläubigen. Ich übersetze dieses Wort Kleingläubige gern ein bisschen anders, weil vielleicht sonst ein Missverständnis entstehen könnte, als gäbe es im Glauben ein Portionendenken. Ein kleiner Glaube, ein großer Glaube. Ich meine, es gibt nur einen Glauben und der ist immer ein ganzer Glaube. Aber dieser Glaube, der hat oft nur seine Zeit. Und ich kann jetzt glauben im Gottesdienst. Und nachher, wenn ich draußen bin, reißt der Glaube plötzlich ab unter den Bedrohungen. Die Jünger haben doch richtig geglaubt. Warum seid ihr denn so kurzgläubig? Ja, der Glaube dieser Jünger hat aufgehört, in dem Augenblick, wie die Stürme losgehen. Tröstet sie das? Es darf sie trösten. Es ist nur kein richtiger Trost, dass auch die Jünger in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten haben. Was ist denn ihr Glaube, der Schiffbruch erleidet? War das der Glaube der Jünger, die Stürme werden nicht so schlimm werden? Dieser Glaube muss zerbrechen. Oder ist das ihr Glaube, mit Jesus wird es doch immer happy sein und es wird immer fröhlich sein? Der wird auch zerbrechen. Was war denn der Glaube der Jünger? Ach, in dieser Geschichte wird so sichtbar, was unser Glaube ist. Jesus liegt im Boot und schläft. Jesus hat keine Angst. Ich habe Angst. Schlafen ist ein Zeichen von Glauben. Gut schlafen können, ohne Pillen, ohne Schlafmittel, ein Zeichen großen Glaubens. Ach, das sollte man können wie Jesus. Ja, das werden Sie nie wie Jesus können. Er kann die Angst besiegen. Er ist stärker als diese Mächte, die uns bedrohen. Merken Sie jetzt, was unser Glaube ist. Unser Glaube heißt doch bloß, an Jesus sich hinklammern, an ihn sich halten, auf ihn schauen. Oh, ihr dummen Jünger, habt ihr gemeint, ihr seid stark? Verstehen Sie, dass das der Unglauben aller frommen Leute ist, dass sie immer meinen, sie wären stark, sie könnten etwas. Nein, nein, wir wollen es immer wieder sagen, in jedem Gottesdienst soll dies unser Thema sein. Unser ganzer Glaube ist, dass ich mich an Jesus hinhänge, als ein gestrandeter, schwacher Mensch. Ich kann doch die Angst nicht in meinem Leben besiegen. Ich werde doch mit den Stürmen nicht fertig. Ich werde doch auch mit dem Bösen in meinem Leben fertig. Haben Sie gemeint, Sie schaffen das Böse allein mit ein paar moralischen Vorsätzen, die Sie sich geben? Er liegt im Boot und schläft. Wer ist so groß wie unser Herr? Unser Herr Jesus hat diese Welt ertragen und hat alle Versuchungen ertragen, hat diese Welt überwunden. Christenglaube ist immer nur ein sich hinklammern an diesen Herrn Jesus und sagen, Herr, dir glaube ich, dir vertraue ich, breite doch deine Hände über mich, halte mich unter deinem Schutz in den Stürmen, die um mich herum toben, in dem Aufruhr, in dem ich lebe, in der Angst, in der ich bin. Ich will in meinem Glauben nie weiterkommen, werde nie so groß werden wie jene großen Prediger, die alle vom vorbildlichen Christenleben reden können. Ich nie. Ich will sterben mit dem Vers breit aus die Flügel beide. O Jesu, meine Freude, nimm dein Küchlein ein. Halte du doch deine Hand über mir. Das ist Christenglaube und nichts anderes. Ich bin geborgen in ihm. Und ich wollte Ihnen jetzt die großen Worte der Bibel verlesen, wie dort Menschen im Glauben lebten. Ein Apostel Paulus, der seinen Mut immer neu gewann, indem er auf Christus blickte und sagte, ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Gott hat ja seines Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in Jesus nun nicht alles schenken? Und dann redet er davon, wer kann uns jetzt noch etwas antun? Wer kann uns jetzt noch etwas machen? Christus hält doch seine schützende Hand über mich. Und dann sehen wir, wie dieser Herr Jesus Christus nicht bloß die Stürme auf dem See Genezareth besiegt hat. Wie er mit dem Teufel diesen letzten Zweikampf ausgehalten hat auf dem Berg der Versuchung. Und der Teufel von ihm wich. Ich kann das nicht. Aber ich darf mich unter diesen Schutz Jesu stellen. Und wie Jesus dann weitergeht und die schlimmste Einsamkeit ertragen hat, die ganze Höllennot, indem er in diesen Abgrund hinunterstieg, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den müssen Sie nicht mehr durchleiden, weil Jesus ihn durchlitten hat. Und dort in der letzten Verlassenheit hat er noch gerufen, Vater, in deine Hände. Aus der Hölle kommt noch das Gebet, Vater. Und da hat Jesus für uns durchlitten und festgestellt, es gibt keine Verlassenheit mehr, wo wir nicht in ihm geborgen sein dürfen und wo wir nicht sagen könnten, mein Vater, und wo wir uns nicht ihm anbefehlen könnten. Wo ist nun dein Glaube? Zerbricht er? Hört er auf? Oder fängt er erst an zu leuchten? Dort, wenn uns die letzte Bewährung abverlangt wird, wenn alles Eigene von unserem Glauben weggenommen wird und wenn nur das bleibt, ich schaue auf ihn. Da wie Jesus im Boot liegt und schläft und wie er dann aufsteht in diesem schwankenden Kahn und hineinruft, er herrschte den Wind und die Wellen an. Ich weiß nicht, welches ihre Ängste heute sind, in welchen Nöten sie leben, wer auf sie eindringt. Nehmen Sie dies heute mit, dass Jesus Sie bei Ihrem Namen ruft und Ihnen sagt, du gehörst mir, niemand anderes. Und er weiß, wenn sich Sturm und Wellen legen müssen. Und er hat Ihr Leben so fest in seiner Hand, dass Sie niemand aus dieser Hand Jesu mehr herausreißen kann. Da sind wir beim dritten, wissen wir mehr. Ich wollte Ihnen drei Fragen stellen über diese Geschichte. Warum treibt Jesus seine Jünger in den Sturm? Und wo ist nun der Glaube? wissen wir mehr. Die Leute fragen, was ist das für ein Mann? Sie staunen über Jesus, sie sind erregt und verwundert. Irgendwie geht uns das unter die Haut und vielleicht spüren sie, dass das mir selbst unter die Haut geht. Wenn wir über so ein Thema reden müssen, dass das an das Letzte greift, das unser Leben zusammenhält, und dann irgendwie gehen wir alle bewegt von hier hinweg. Doch darum soll es nicht heute Morgen gehen. Bewegung, Erregung, Fragen, große, große Achtung, die wir vor Jesus haben. Was soll's? Wissen Sie mehr? Was soll dieses Staunen? Ach, was war das für eine Tat? Warum gehen diese Jünger nicht aus dem Boot heraus und sagen, dieser Jesus ist ein Herr Himmels und der Erde. Und er muss Herr meines Lebens sein. Man meint, jetzt beginne eine Seelsorgestunde, wo einer den anderen drängt und sagt, lass mich mal mit Jesus reden. Ich muss jetzt auspacken über meine Stürmen, über meine Nöte. Und ich muss das alles unter ihn stellen. Wie ist das nur möglich, dass sie nur staunend dableiben? Ich habe so Angst, dass das am Ende unseres Gottesdienstes übrig bleibt. Wieder ein Stück Erregung, wieder ein Stück Staunen, Bewegung. Und dabei soll es hier zu einer Klärung kommen. Ich möchte doch diesen Frieden bekommen. Ich möchte doch so schlafen können wie Jesus. Ich möchte doch so geborgen sein können wie er. Sie kennen doch das Wort des großen Gorch Fock, der seiner Mutter heimgeschrieben hat. Wenn ich einmal ertrinke im Ozean, so ist dieser riesige Ozean nur eine hohle Hand meines Heilands, der mich hält. Ich wollte, dass Sie so sagen können, von den Ängsten, die so Sie umgeben, von den Nöten, in denen Sie drinstehen. Ich weiß es. Jesus hat mich angenommen und ich bin in seiner Hand und er hält mich und es kann mir nichts geschehen. Und ich kann dann sagen, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Ich habe keine Angst mehr. Und wenn um mich her alles los ist, alles tobt, und ich darf sagen, Herr, deine Wege sind aufregend und abenteuerlich, aber ich lerne immer ganz neu den Frieden bei dir. Und dein Wort wird mir immer größer. Wenn doch das von uns begriffen wird, und wenn wir das wissen, nicht bloß, was ist das für ein Mann, sondern er hält mich in seiner Hand und alle Angst muss weichen. Ich habe es Ihnen früher einmal erzählt, wie in unserer Kirche, wo ich früher war, im Schwarzwald in Schramberg-Sulgen, wir so ein kleines Ausschreiben gemacht haben und wir ein Bibelwort gesucht haben. Das wollten wir oben einfach an die Wand hinschreiben. Ich dachte, immer wenn die Predigt mal langweilig wird, sollten die Zuhörer noch ein Wort Gottes haben, an die sie sich halten können. Und dann wurde mit großem Abstand jenes Wort gewählt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Wenn Sie das wissen, in den Ängsten unseres Lebens, was Sie umgeben mag, von allen Seiten, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin mutig und ich kann fröhlich meine Straße ziehen, weil man bei Jesus von der Angst reden darf und weil er Angst wegnehmen kann. Amen. Nun singen wir von dem Lied, warum sollte ich mich denn grämen? 297. Paul Gerhardt hat hier das Thema wunderbar aufgegriffen und das beantwortet, jetzt kann mich doch das alles, was mir so viel Angst macht, nicht mehr Not bereiten. Und da singen wir die Verse 6, 7 und 8 vom Lied 297. wollen beten. Herr, wir bringen dir jetzt all das, was in uns angerührt wurde. Und wir stehen vor diesen großen Ängsten und sprechen es aus, wie wir längst an diese Grenze geführt wurde, wo unsere Kraft zerbricht, wo in uns kein Vermögen mehr ist. Wir wollten das immer leugnen und zudecken, aber wir sind so froh, dass wir es vor dir aussprechen dürfen, dass in uns keine Kraft mehr ist, all das niederzudrücken, all das Gute zu vollbringen, das von uns gefordert ist, all die Gedanken zu beseitigen. Aber du bist ja viel größer. Du sprichst uns deinen Frieden zu, indem du uns frei machst von der alten Schuld, indem du uns nach deinem Namen nennst, indem wir dir gehören dürfen, indem du dich in unserem Leben darstellen willst, indem du aus unserem Leben etwas Großes machen willst für dich. Darum ist alles anders. Und weil du in uns das Neue vollbringen kannst, Herr, wir wollen nur dich fassen und an dich glauben und dir vertrauen. Und dann wissen wir, dass auch aus unserem Leben Früchte erwachsen werden, dass unser Leben durch das Neue, durch dich etwas ausrichten darf für andere, dass wir ein Segen werden können. Herr, darum bitten wir dich um dein Wunder. Und wir wollen neu mit deiner neuschaffenden Kraft rechnen und dir vertrauen. Und wir wollen neu uns senden lassen in die Aufgaben, in die du uns stellst, in unseren Familien, in unserem Beruf, in unserem Volk, in unserem Ort. Herr, das ist groß, dass du uns mutig machst, weil du diese Welt ertragen und ausgehalten hast und weil es keine Macht mehr gibt, die über uns und über unseren Glauben siegen kann. Weil du ja uns hältst und weil du unseren Glauben stärkst. Wir wollen dich jetzt auch für alle bitten, die angefochten sind, die in Zweifel leben, die müde geworden sind. Lass sie doch dein Wort des Evangeliums wieder hören, dass sie froh werden. Wir wollen dich bitten für alle, die auf ihre eigene Frömmigkeit trauen, für alle, die aus deinem Evangelium eine Gesetzesbotschaft, eine Morallehre gemacht hat. Herr, lass sie doch deinen Trost und ein mutmachendes Wort wieder begreifen, dass sie durch dich erquickt werden und ihr Leben neu wird durch dein Tun. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch das Lied Harre meine Seele, 558, beide Verse. Wir haben heute Mittag um 15 Uhr unseren alten Mittag. Dazu möchte ich einladen. Wir freuen uns natürlich, wenn auch solche kommen, die jetzt hier von auswärts sind und sich unserer Predigtgemeinde angeschlossen haben. Herzlich willkommen alle vom Ruhestandsalter ab. Das freut uns nur, wenn Sie Gemeinschaft mit uns suchen. Es wird ein Spiel aufgeführt. Einige Gemeindeglieder haben ein schwäbisches Mundartstück eingeübt und es soll auch einfach unserer Gemeinschaft untereinander dienen. Um 15 Uhr. Ich möchte auf unsere Freizeit in Friolzheim noch einmal hinweisen. Diese Wochenendfreizeiten haben einfach die Möglichkeit, dass man hier ins Gespräch kommt. Ich versuche ja manchmal, Ihnen eine Hand zu geben am Ausgang. Das ist natürlich ein sehr kümmerliches Stück. Wir sind ja jetzt auch schon wieder 400 Leute oder etwas mehr. Sie können sich vorstellen, dass da nicht viel menschlicher Bezug dabei entstehen kann. Ich stelle mich manchmal so ein bisschen auf die Seite, damit die wegdrängen, auch schon herausgehen können, dass es keinen Auflauf gibt. Oder wenn einer noch was sagen will, dass man dann auch draußen steht. Aber auf so einer Freizeit haben wir einfach mehr Zeit füreinander. Wir machen dort kleine Gesprächsgruppen über einen Bibelabschnitt. Wir haben das Motto, ich danke dir Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wir wollen neu begreifen, wie Gott uns mit unseren Eigenarten geschaffen hat. Und wie wir so auch für unser Leben danken können. Einfach einmal so unser Leben aus der Hand Gottes nehmen. Nicht immer bloß denken, wie es sein müsste, sondern einfach sich freuen, wie es ist. Sie können das auf dem Notizenzettel noch sehen. Ich wäre dankbar, wenn Sie es dann uns wissen ließen. Ich möchte Ihnen heute noch einmal einen Stoß geben. Ich höre manchmal von Leuten, dass sie sagen, ich müsste viel mehr drängen, ich müsste viel mehr einem nachgehen. Manchmal sitze man in der Kirche und wartet direkt, dass einer anspricht und sagt, so, jetzt machen wir eine Aussprache miteinander. Aber wissen Sie, das kann ich nicht. Da bin ich einfach, Sie glauben es nicht. Bei Ihnen allen, ich bin zu schüchtern. Aber Sie müssen, ich habe es nicht getan, ich habe Sie noch nie gedrängt. Sitzt keiner da, den ich zu einem Gespräch gedrängt habe, weil ich in Ihre Intimsphäre nicht eindringen will. Aber hier auf der Freizeit kommen wir einander nahe und Sie dürfen mir auch sonst gerne anrufen. Ich habe immer Zeit. Ich habe Ihnen am Sonntag gesagt, wenn Sie sagen, ich hätte keine Zeit, wäre es eine Lüge. Ich habe viel Zeit für diese Gespräche, die wir brauchen, damit wir im Leben und im Glauben klarkommen. Auf diesem Notizenzettel stehen auch die anderen Veranstaltungen, die wir haben in dieser Woche. Den brauchen Sie Nummer 20. Am Mittwoch um 15 Uhr ist die Besprechung der Bazarhelfer. Alle, die hier mithelfen können, am Mittwoch um 15 Uhr. Unser Opfer heute ist für das diakonische Werk bestimmt. Dazu bittet die Kirchenleitung, dass wir den Opferaufruf verlesen. Die Zahl der seelisch überlasteten Menschen, die auf Beratung und Begleitung angewiesen sind, nimmt immer mehr zu. Mitarbeiter in Gemeinde und Diakonie begegnen häufig Menschen, die in ihren Ängsten und Depressionen gefangen sind und unter zunehmender Isolierung leiden. Ihnen kann auf vielerlei Weise Hilfe angeboten werden. Zum Beispiel, Einsame werden besucht, zu Hause abgeholt und begegnen in Clubs Menschen, die ihnen helfen. Angehörige werden angeleitet, um bei der Gesundung des kranken Familienmitglieds mithelfen zu können. Berater der Diakonie suchen gemeinsam mit Patienten und Angehörigen neue Lebensinhalte für die Betroffenen. Solche Hilfen geschehen in der Stille. Helfen Sie bitte durch Ihr Opfer mit, dass dieser Zweig diakonischer Arbeit verstärkt werden kann. Verstorben ist in der vergangenen Woche ganz überraschend Dr. Erich Faul, unser langjähriges Mitglied im Kirchengemeinderat, im Alter von 68 Jahren, Stitzenburgstraße 16. Wir haben mit Herrn Dr. Faul einen treuen Mitarbeiter unserer Gemeinde verloren, der uns in vielen Dingen treu beraten hat und auch hier in unserer Gottesdienstgemeinde zu unserem treuen Mitglied gehört hat. Und wir sind alle tief betroffen und wollen auch der Familie unsere Anteilnahme sagen. Es ist etwas, wenn plötzlich einer unvorbereitet und aus der Fülle herausgerissen wird, in die Ewigkeit, dass uns dies immer wieder auch für uns selbst bewusst wird, wie unser Leben dahin eilt. Wir werden am Dienstag um 10 Uhr bei der Beerdigung auf dem Brachfriedhof das Wort des 23. Psalmes hören. Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.